Ja, ihr Lieben, ich möchte gern mit euch heute den nächsten Schritt erforschen. Und es ist ja immer so, dass, ihr wisst das ja auch, diesen E-Kurs, das ist ja nun nicht der erste. Und manchmal schleicht sich da auch so eine gewisse Gewöhnung und so eine gewisse Logik, wo man sagen, ja, wir sind durch ein paar Sachen so durch, jetzt ist, was ist denn jetzt eigentlich das nächste, ist eigentlich logisch. Das ist das Thema und dann ist manchmal so ein bisschen in der Verführung zu schauen, wo sind denn die alten Konzepte, was könnte man denn machen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Dinge, die wir auch immer gehalten haben, dass die immer wichtig waren und auch jedes Thema für sich seine Berechtigung hat. Aber mir ist es heute so gegangen, weil das auch ein Thema ist, was mich seit längerer Zeit selber ein Stück beschäftigt, dass ich heute gern etwas weitergeben möchte, mit euch etwas teilen möchte, was ich so in dieser Art noch gar nicht im E-Kurs so gehalten habe. Also für mich ist das jetzt mal ganz neu. Also nicht jetzt insgesamt, aber dass ich das mal in einer Lehre bringe. Und dass es auch an dieser Stelle im E-Kurs jetzt kommt. Für mich hat sich da eine Logik ergeben beim Forschen im Wort Gottes und ich möchte das Thema jetzt nicht einfach so nennen, sondern ich möchte euch da mal ein bisschen in Spannung halten und möchte das ein Stück mit euch erarbeiten oder ein Stück euch da drauf aufmerksam machen, indem wir ein Stück das mal wiederholen, was wir schon hatten. Und dann vielleicht mal gemeinsam so einen kleinen Ausblick machen, was so kommen möchte, was noch kommen sollte jetzt im E-Kurs, aber was, das ist ja nicht einfach nur E-Kurs, dass wir den haben, um irgendwie unser Wissen zu vermehren, sondern dass wir uns ja prägen lassen wollen vom Herrn und ein Stück in Faden finden, was auch mit unserem Leben, was Gott so vorhat, wo man sagt, Mensch, das ist eine sinnvolle Orientierung. Und ich möchte das gemeinsam mit euch wiederholen an einem Vers, den wir schon mehrmals hatten, hier bei uns im E-Kurs, weil das gefällt mir so, da ist nämlich dieses Beispiel von einem Bau und von einem Haus, wird beschrieben, wie man baut und wie die Gemeinde eigentlich gebaut wird und da wir, wie ihr alles schon wisst, alle aus dem Handwerk kommen, gefallen uns unsere praktischen Geschichten immer und da können wir mal schön was erklären. Und ich möchte mal, dass ihr die Epheserstelle aufschlagt im zweiten Kapitel, die Verse 19 bis 22. Wenn mich nicht alles täuscht, hat das der Axel auch schon genommen, diese Stelle als Einstieg für generell als Grundlage für diesen E-Kurs. Und wenn ihr das jetzt soweit aufgeschlagen habt, könnt ihr es ja mal in eurer Version, in eurer Bibel verfolgen. Und ich lese mal die vier Verse vor aus der Schlachter 2000, da lesen wir, ihr seid, ihr also, und ich möchte, dass ihr das bewusst, also ab Vers 19, wirklich auf euch bezieht. Ihr also seid nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ihr werdet auch mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist, heißt es in einer anderen Übersetzung. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ja, hier erfahren wir einige interessante Geschichten zu, wie Gott sich das vorstellt, sein geistliches Haus. Und das ist ein Synonym, ein Beispiel sein für unser eigenes geistliches Leben, das kann ein Beispiel sein für Gemeinde, das kann auch ein Beispiel sein für den weltweiten Leib, aber hier gibt es ein paar Eckpunkte, ein paar Dinge, die wichtig sind und die wir uns hoffentlich gemerkt haben. Und ich will das euch ein Stück verdeutlichen, hier an dem Flipchart will ich das ein bisschen aufmalen. in dieser Stelle. Also als allererstes wird genannt oder wird der Vergleich gebracht, dass wir, die wir zwar Menschen sind, aber doch aufgebaut sind wie so ein geistliches Haus. Wir werden aufgebaut, es gibt also eine Formung und es gibt eine gewisse, ja, ich will mal sagen, ein gewisses Prinzip, wie wir als geistliche Menschen, wie wir in unserer Nachfolge, wie wir als Gemeinde, was eigentlich passen muss, sonst wird das ganze Ding kein Haus. Also nehmen wir mal etwas raus und da frage ich mal so in die Runde, was ist eigentlich so das Erste, was da unten drin ist? Das Fundament, genau, darauf wollte ich hinaus. Okay, ganz einfach, also meine Zeichnung wird jetzt nicht ganz kompliziert, aber ich male hier einen großen Block, das ist das Fundament. So, und dann gibt es noch etwas, was bei uns in unserer Übersetzung vielleicht ein bisschen irreführend ist. Da ist die Rede auch von dem, wie das alles endet und wer das alles zusammenhält. Wer ist das? Ziemlich einfach. Der Eckstein. Das ist Christus und in einer anderen Übersetzung oder wenn man das in der Übersetzung ein bisschen forschen würde, würde man eigentlich genauer übersetzt herausfinden, der Schlussstein. Und das habe ich mal von der Bauweise, von der Statik her gelernt, das meint den Schlussstein in einer Kuppel. Nämlich von der Statik her ist der Schlussstein in einer Kuppel derjenige, der alle Kräfte aufnimmt. Das ist der entscheidende Stein. Wenn der fehlt, bricht die ganze Kuppel zusammen und das ganze Haus hat kein Dach. Also, ich verspreche euch, am Ende wird das ein Haus. Aber ich will mit diesen Teilen anfangen, die wir jetzt schon mal... Der Schlussstein war meistens auch schön gestaltet. Na, ich male das jetzt mal als eine Krone. Das ist der Schlussstein und das ist Jesus Christus. In ihm wird das alles zusammengehalten. Er trägt die ganze Statik, weil in diesem Haus wird von einer Kuppel geredet. Also nicht von einem Haus, wie wir das so kennen, mit Satteldach oder so. Hier wird mal von einer Kuppel geredet. Und deswegen, ich versuche das mal hier so ein bisschen anzudeuten, haben wir hier etwas, was am Ende das ganze Haus zusammenhält. Und hier ganz wichtig, wenn wir also Jesus Christus nicht haben als den Mittelpunkt des ganzen Dings, dieser ganzen Sache, wird diese ganze Sache nichts. So, und nun, seht ihr ja schon, ist das Ding ja nun nicht vollständig, also es wird also am Ende auch nur eine Skizze. Worauf ich noch hinaus will, sind das eigentlich ein paar Wände. Sonst, hier haben wir ein Fundament, hier haben wir ein Dach, was die ganze Sache hält. Aber was wir natürlich brauchen, ist eine Mauer, wie auch immer wir das jetzt mal malen. Die wird natürlich von unten nach oben aufgesetzt, aber am Ende sind das eine Menge verschiedene Bausteine, die am Ende dieses Haus ausmachen. So. Ja, und was wir bisher gelehrt haben und versucht haben, euch klar zu machen, ist, ohne ein stabiles Fundament, ohne die richtigen Dinge im Fundament, wird das ganze Haus nichts. Und auch die Stärke, die Festigkeit des Fundaments entscheidet über die Größe des Hauses. Also du kannst ganz schlecht und es wird nicht funktionieren, wenn du ein ganz dünnes Fundament hast und willst dort ein 13-stöckiges Haus aufbauen. Das muss in einer guten Priorität sein und also die Fachleute rechnen das richtig aus und man ist dann manchmal erstaunt, welche Löcher in die Erde gegraben werden, um ein Haus zu halten, um da richtig was Festes reinzubringen. Und nun würde ich mal gehört auch noch zur Wiederholung. Ich glaube, dass das, was wir bisher lehrmäßig durchgenommen haben, noch nichts mit diesen Bausteinen zu tun hat, die dann das Bauwerk nach außen sichtbar werden lassen, in die Höhe gehen. Ich glaube, das, was wir bisher durchgenommen haben, sind für mich alles Fundamentblöcke. Feste Fundamentblöcke, die für meine Begriffe, ich würde mal sagen, unverhandelbar sind. Und vielleicht kriegen wir das jetzt ein Stück zusammen. Mit was haben wir begonnen oder vielleicht auch nicht der Reihe nach? Was war eine ganz wichtige Sache? Was müssen wir verstanden haben, damit wir überhaupt, damit Gott überhaupt etwas aufbauen kann auf unser Fundament als Christ? Am Ende auch in Summe stellen wir ja dann die Gemeinde dar. Hat jemand eine Idee? Welche Lehren erinnert euch? Was haben wir miteinander schon durchgenommen? Die neue Geburt. Ganz genau. Die neue Geburt, das war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also hier, wartet, das schreibe ich hier noch rein, diese Stelle, die war eigentlich hier, die, die Gesamtgeschichte, auf die wir uns hier beziehen, war die Epheser-Stelle in 2, 19 bis 22. Also an dieser Stelle wollen wir uns mal lang hangeln. Und jetzt nenne ich euch mal zwei Eckstellen. Also ich will jetzt nicht die ganzen Lehren wiederholen, aber es ist gut, wenn wir, deswegen habe ich ja gesagt, schlagt das mal mit auf und der eine oder andere, je nachdem wie ihr das gerne habt, macht euch Notizen in eure Bibel, macht euch da Notizen ran und sagt, Mensch, wie wichtig ist das, wenn uns jemand fragt, was ist eigentlich Gemeinde, worauf kommt es an, in diesen Stellen steht das. Und dann nehmen wir mal die aus dem Johannesevangelium. Mal einer von euch, was zuerst hat im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3. Mal diesen Vers zu dem Thema neue Geburt mal wiederholen.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Ja. Wer nicht von neuem geboren ist, kann nicht in diese Tiefe da hineinkommen. Also eine Paradestelle kommt aus diesem Gespräch mit dem Nikodemus, wo Jesus das erklärt. Und eine andere Stelle aus dem ersten Johannesbrief im Neuen Testament, Kapitel 5, Vers 4. Haben wir noch eine Stelle, die wir mal nur als Auszug, nur als Beispiel nehmen für diese Lehre, für die Fundamentlehre.
Dass Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube.
Ja, es geht in unserer Nachfolge auch ums Überwinden, es geht ums Durchhalten, es geht auch um Wachstum, aber alles funktioniert am Ende nicht, wenn es nicht aus Gott geboren ist. Das ist der Kernpunkt, das schreibe ich auch nochmal hin, 1. Johannes, die 5 Vers 4 war das. Ja. Okay. Lass uns mal gut sein mit dieser Wiederholung von dieser Geschichte. Also ein wichtiger, für mich unverhandelbarer Stein ist, dass wir von Neuem geboren sein müssen und das richtige Verständnis dafür haben. Nicht einfach Gott zu unserem Leben hinzugefügt haben und unseren Stiefel weiterleben, sondern unser Leben an ihn abgegeben haben. Gut. Gehen wir mal weiter im Text. Was fällt euch noch so ein von diesen Grundsatzdingen, die im Fundament sein müssen?
Vielleicht Buße oder dann Taufe.
Okay. Ja. Nehmen wir mal das als Wassertaufe. Die Wassertaufe, so schreibe ich das mal. Natürlich ist das jetzt natürlich verkürzt geschrieben, weil ja in der Wassertaufe ist natürlich Umkehr, ist ja Buße, ist diese ganzen Geschichte, die Entscheidung zur Jüngerschaft, ist ja viel da. Aber diese Lehre und am Ende auch meine klare Entscheidung, das werde ich jetzt tun. Das ist mein äußeres Zeichen für meine innere Veränderung. Und da lesen wir mal zum Beispiel Apostelgeschichte 2, 38. Apostelgeschichte 2, 38. Zur Wiederholung zu dem Thema Wassertaufe.
Da sprach Jesus zu Fuß und hier zum Eis, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Jawohl, das ist also diese Stelle, wo einigen aus dem Volk, aus dem jüdischen Volk, die Augen aufgegangen sind nach der Pfingstpredigt von Petrus, und die haben gesagt, Mensch, was war das für ein kapitaler Fehler? Und gibt's da jetzt überhaupt noch einen Ausweg? Und er sagt, tut Buße und lasst euch taufen, als Kernaussage. Und Markus 16, Vers 16, ich denke, dass viele von euch diese Stellen auch kennen oder parat gehabt hätten.
Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden.
Ja. Also Glauben und getauft werden, ein wichtiger Punkt in unserem Fundament. Und ich wiederhole das nochmal, für mich sind das die unverhandelbaren Dinge für eine gesunde Nachfolge. Diese Geschichten gehören einfach dazu. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, ich habe das jetzt mal so in vier Steine eingeteilt. Ich stelle jetzt nicht die Behauptung auf, dass es nur die vier Dinge sind. Ihr merkt schon, man kann schon verschieden, man könnte auch das Thema Buße oder Umkehr einzeln hier aufschreiben. Aber nur, dass wir nochmal so eine Wiederholung haben. Diese Dinge, in diesen Dingen müssen und sollen wir uns einig sein. Dass wir sagen, also wenn wir eine neutestamentliche Gemeinde mit dem Ziel Brautgemeinde sein wollen, ohne Flecken und Runzeln, ist das das Fundament, worauf wir alle stehen? Was würde eurer Meinung da noch mit hinein müssen? Ich habe schon fast gehört. Ja, habe ich schon ganz leise, ganz ruhig gerne laut sagen. Die Geistestaufe. Die Geistestaufe ist auch natürlich ein Thema gewesen. Die Geistestaufe. Das schauen wir uns nochmal an, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 1, Vers 5.
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.
Jesus sagt das hier nochmal kurz vor seiner Himmelfahrt, wie wichtig ihm das ist. Die Wassertaufe zu dem einen, die Taufe der Buße und die andere Geschichte, die dann dazu kam, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, die Geistestaufe. Und nehmen wir nochmal eine Stelle aus Apostelgeschichte 2, Vers 4. Ist jetzt leicht zu finden, brauchen wir nicht lange blättern. Apostelgeschichte 2, Vers 4.
Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.
Ja, also hier haben wir schon mal den ersten Querverweis, zum was auf diese Bibelstelle mir wichtig ist. Alle, jeder, der das will, jeder bittet und jeder, der da mit Gott mit diesen Anliegen kommt, ich will das haben, ich will deinen Heiligen Geist, die wurden mit Heiligen Geist getauft und dann ist der nächste Schritt dann schon zu den Geistesgaben und so weiter, dass auch die Geistesgaben, das Sprachengebet und all die anderen Geistesgaben natürlich da mitkommen. Das ist eine unabdingbare Geschichte, dass wir nicht mehr aus unserem Verstand, aus unserem eigenen Verstand herausleben, sondern aus den Dingen, die von Gott kommen, die von seinem Geist kommen. Ja, und dann wäre mir noch eine Sache hier wichtig, die wir als letztes hatten. Ja, ganz genau, Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Wie gehen wir damit um? Welchen Stellenwert hat das Wort für uns, wenn das im Fundament nicht stimmt, wenn wir hier nicht biblisch aufgestellt sind, dann brauchen wir gar nicht weiter zu bauen. Und gehen wir mal in die Offenbarung. Könnt ihr eure Bibel jetzt von hinten reinblättern? Offenbarung 22, 18 und 19. Wer liest das mal vor?
Zeuge jeden, der die Worte des der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind.
Ich habe 18 und 19.
Wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, in denen in diesem Buch geschrieben ist.
Also, hier ist eine ganz wichtige Geschichte zu dem Umgang mit dem Wort Gottes, die erstmal diesen Kern sagt, ist, wir dürfen nichts hinzufügen und wir dürfen nichts weglassen. Das ganze geschriebene Wort ist, wie es ist, aufgeschrieben und für uns gültig und bindend. Wir machen nicht das Wort Gottes passend, sondern unser Leben passt sich an das Wort Gottes an. Und ich hatte da auch schon Diskussionen von Leuten, die dann gesagt haben, na, diese Stelle kannst du nicht nehmen und die bezieht sich nur auf die Offenbarung. Also dieser genaue Inhalt, den schlagen wir jetzt nicht nach, weil ich nicht auf das Wort Gottes heute noch eingehen will, weil Axel hatte das gelehrt, aber wir finden das noch zweimal wörtlich in Mose. Und wir finden das auch nochmal in Thessalonicher und in den Sprüchen. Also im Alten Testament, wie im Neuen Testament, wie in der Offenbarung finden wir Parallelverweise mit dem gleichen Inhalt. Es ist nichts wegzulassen und nichts hinzuzufügen. Also das sind ganz wichtige Dinge, wer das mal forschen will oder war jetzt jemand interessiert, wollt ihr euch die Stellen aufschreiben? Ja. Könntet ihr das gern mal machen, dann lese ich die nochmal langsam vor. 5. Mose 4, Vers 2 und 5. Mose 13, 1. Könnt ihr zu Hause nochmal nachschlagen, findet ihr das. Sprüche 30, 6. Das sind alles... Und die 1. Thessalonicher 2, 13, die schlagen wir mal noch auf, hier zu diesem Thema. 1. Thessalonicher Brief 2, 13. Wer hat es? 1. Thessalonicher Kapitel 2, 13.
Lesen. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid.
Ja, also hier nochmal eine ziemlich starke und eindeutige Stelle. Das Wort Gottes ist kein Menschenwort. Es ist in Wahrheit Gottes Wort. Und als solches, das war damals das Lob von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, der sagt, das habt ihr richtig gemacht, genau so ist das, ihr habt das Wort Gottes nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Gotteswort und genau so wollen wir das auch. Das ist, sagen wir mal, in einer absoluten Kurzform ein stabiles Fundament. Man könnte jetzt noch manch einige andere Sachen sagen, ja, das ist aber das noch wichtig und das noch wichtig, darauf kommt man jetzt gar nicht an. Aber wenn hier massive Zweifel sind, wenn hier Dinge sind, so, das sehe ich anders, das brauche ich nicht, das will ich nicht, werden wir zur Erfüllung dieses Bibelverses gar nicht kommen. Ja, und nun möchte ich natürlich mit euch, das wisst ihr jetzt noch nicht so richtig, wie ich das jetzt mache, weil das ist nicht, dass es ein zu großes Rätsel raten wird. Ich würde gerne auch in jeden Stein hier was reinschreiben. Ohne dass ich den Anspruch habe, nur so darf gebaut werden. Aber es ist schon ein bisschen, also es ist alles immer ein bisschen fließend und manche Dinge sind auch, begegnen uns sowohl im Fundament als auch wieder woanders. Aber ein gewisses Grundprinzip, dass Dinge in unserem Leben funktionieren, haben wir doch durch die ganzen Jahre Gemeindebau schon, diese Erfahrung haben wir schon gemacht, wo ich mir doch traue, einige Sachen zu sagen, das traue ich mir schon, ohne, du brauchst nicht mit dieser Sache anzufangen, die Sache kommt viel später. Hier unten kommen noch andere Dinge hin. Und da würde ich mal zum Beispiel sagen, ich nenne das mal und mir versuche mal zu sagen, wo würde denn das etwa einordnen? Dann nenne ich mal das ganze Gebiet, dass Gott für uns eine Berufung hat. Jeder von uns hat eine Berufung. Wo würdet ihr das für meine Begriffe und das ganze Gebiet Berufung und Ausnahmeberufung möglicherweise auch einen Dienst, ob das jetzt ehrenamtlich ist oder hauptamtlich oder ob das irgendwie, also das ganze Thema Berufung und Dienst. Wo denkt ihr, jetzt haben wir das Fundament, jetzt aber ab, jetzt geht's. Wo ist meine Berufung, wo ist mein Dienst? Weiter oben, okay. Danke, ihr macht mir es einfach. Berufung. Und hier in den Stein schreiben wir mal Dienst rein. So. Da ich über diese Dinge ja jetzt nicht lernen will, weiß ich nicht. Gebe ich euch ein paar Stellen. Ich habe mir da auch verschiedene Stellen aufgeschrieben. Wollt ihr da zu Hause schon ein bisschen forschen oder wollen wir das später? Wir lassen das mal mit die Bibel stellen. Das lenkt uns jetzt zu sehr ab. Ich denke, die Stellen, die ich da rausgesucht habe, wir werden über solche Dinge lehren. Berufung und Dienst, kein Problem. Und dann werden wir die Bibelstellen auch bekommen. Ja, dann gibt es noch etwas, wo ich sage, wir brauchen noch etwas anderes, auch in unserem Leben. Weil ich glaube, dieses Einzelkämpfertum und für mich alleine, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen Jüngerschaft. Das ist Transparenz. Offenheit, ja, wo würdet ihr das, ist das jetzt, das ist jetzt nicht ganz ein, natürlich, wenn wir das Fundament haben, musst du in eine Gemeinde, ne? Das ist mir völlig klar, das ist etwas fließend. Aber ist es jetzt das Allernächste, was man sagt? Also ich bin jetzt getauft und jetzt muss ich, ja, Jüngerschaft. Nehmen wir mal das Thema Jüngerschaft. Das heißt ja, völlig offen sein, Vertrauen haben, anderen Leuten in mein Leben sprechen lassen und das ist alles kein Problem und natürlich und du kannst mir sagen, was dir an mir nicht passt und klar und geht sofort los. Denkt ihr, dass es so funktioniert oder haben wir da eher ein bisschen ein paar Befindlichkeiten, wenn wir hören, was Offenheit, wie offen, wo, wem gegenüber, kenne ich die? Wo denkt ihr, wo könnte man das einordnen? Unterm Dienst vielleicht. Machen wir das mal so. So. Also Gemeinde und auch Jüngerschaft, glaube ich, das sind für mich unabdingbare Bestandteile in diesem ganzen Haus, was Jesus Christus zusammenhält als Eckstein. Das darf nicht fehlen, ohne Gemeinde, ohne Jüngerschaft geht es nicht. Aber da gibt es so ein paar Dinge, wo ich sage, die Bibel weist uns mal darauf hin, habe ich jetzt leider nicht rausgesucht, dass wenn wir bauen, sollen wir aufpassen, wie wir bauen. Wir sollen uns als weise Baumeister erweisen und sollen nicht mit Holz und Stroh, sondern mit stabilen Dingen weiterbauen. Müsste ich mal in Ruhe nachschauen, wo diese Stelle ist. Also es gibt schon einen Hinweis in der Bibel, dass sie sagt, das ist richtig, der Vergleich mit dem Bau, mit dem Haus, das ist alles richtig. Aber denkt bitte mal kurz nach, dass ihr nicht sofort auf, ich bin gerade bekehrt und kann ich jetzt eine Gemeinde übernehmen? Oder irgend sowas. Ich überziehe das jetzt mal ein bisschen, aber wo man sagt, oh, um Himmels Willen, da fehlen ja noch ein paar Bausteine. Und ich denke auch hier diese Sache mit Jüngerschaft, mit Gemeinde, einer trage des anderen Last und so weiter. Ja, da glaube ich, da gibt's doch ein paar Bestandteile, wo ich sage, so einfach ist das nicht. Ja, einer trage des anderen Last, ich habe ja genug zu tun. Und wisstest du, meine Probleme brauchst nicht nur die Probleme des anderen. Also da gibt's doch noch ein paar Dinge, wo ich sage, es macht Sinn, dass da noch ein bisschen Heilung, Befreiung und so weiter. Wo, denkt ihr, kann man das einordnen? Ja, also das habe ich jetzt auch so genannt, weil ich das auch gerne dahin möchte. Ich schreibe das jetzt auch mal hier hin, diese Sache Heilung, Befreiung, also was rechts oder links ist, ist jetzt nicht so wichtig. Befreiung. Ich erkläre das jetzt gleich nochmal so, diesen vielleicht noch vor einem Jahr hätte ich selber diese Steine unbedingt erstmal hier drauf gestellt. Ich glaube, so haben wir auch in den E-Kursen vorher ein Stück gelehrt und ich denke, es ist auch nicht zwingend falsch. Weil wir das auf jeden Fall als einen Zwischenstein gesehen haben, bevor wir hier in Gemeinde und Jüngerschaft kommen. Jeder kommt, obwohl wir durch die Taufe erst einmal den alten Menschen begraben. Ist es aber die Realität, dass wir mit unseren alten Prägungen und mit unseren alten Verletzungen und mit den Dingen, die uns ausmachen, mit unserer Vergangenheit, mit unserem Erbe, mit unseren Dingen, unserer Verwandtschaft und so weiter, leben wir ja erstmal weiter. Und wir beginnen ja dann erst einmal, nachdem wir gesagt haben, mein seelisches Eigenleben ist aufgegeben, ich bin umgekehrt, ich tue Buße, ich gehe mit dem Heiligen Geist, ich richte mich nach dem Wort Gottes. Dann werden uns ja erst einmal Dinge bewusst, wo wir sagen, meine Herren, wie bin ich doch auch innerlich verletzt? Meine innere Heilung, wie bin ich doch auch geschädigt durch verschiedene Erfahrungen, durch verschiedene Verletzungen? Wie sehr jetzt erstmal durch das Wort Gottes, das könnte ja ein Fluch sein, das könnte ja sogar eine dämonische Belastung sein und so weiter, wo ich sage, das ist unbedingt in Schritt bevor, über, sonst kann Gemeinde nicht gesund sein. Hier reden wir auch bei Heilung, Befreiung, hier kommen wir auch in den ganzen Bereich Charakterveränderung. Also hier wird es dann auch richtig persönlich und ja, und es ist auch so, dass viele den Schritt nach der neuen Geburt und der Wassertaufe, diesen Schritt, der dann Heilung, Befreiung und auch verbunden mit charakterlicher Prägung und Veränderung haben diesen Schritt nicht geschafft und sind wieder rausgegangen aus Gemeinde. Sind gar nicht bis richtig festes Bestandteil in Gemeinde geworden, weil die Verletzungen, die Defizite und natürlich auch die persönlichen Dinge wie Stolz oder Unnachgiebigkeit doch so stark waren, dass das gar nicht möglich war, am Ende in eine Gemeinde integriert werden zu können. Also werden wir uns viel Zeit nehmen, noch auch hier im E-Kurs, das ganze Thema Heilung, Befreiung, Charakterveränderung, das anzuschauen. Herr, was ist denn mit mir los? Passt das so? Bin ich gut aufgestellt? Kannst du die nächsten Schritte mit mir gehen? Kann ich dann offen sein? Kann ich für andere Dinge mittragen? Kann ich meine Berufung eigentlich entdecken? Will ich die überhaupt entdecken? Und will ich etwas tun für dein Reich? Bin ich gesund genug? Oder brauche ich den Dienst, um mich abzulenken, damit ich mir das nicht ewig oder mit das mir nicht täglich so präsent ist, wie das noch schmerzt in meinem Inneren, dass die Ablehnung oder die Minderwertigkeit. Und da kommt mir der Dienst ganz sehr zu passe, weil im Dienst, da kann ich erst einmal mich beschäftigen und dann bin ich erst einmal versorgt und dann merke ich gar nicht so sehr, was innerlich eigentlich noch getan werden müsste. Also ich hätte, das gebe ich ganz ehrlich zu, wenn ich jetzt im Publikum gesessen hätte, hätte ich natürlich gesagt, also das muss unbedingt hier unten drauf. Das ist einer der nächsten Schritte, unbedingt, die wir tun müssen. Und wie ich sagte ja schon, ich glaube nicht, dass es unbedingt völlig falsch ist, aber mir ist hier etwas, und darüber will ich heute reden. Ich hoffe, dass mir das gelingt, weil als ich mich dann hingesetzt habe, die Dinge da auch im Wort geforscht habe, habe ich gemerkt, wie umfangreich das ist. Und mal schauen, wie weit wir irgendwie kommen, um euch das klar zu machen. Es gibt etwas, was sich lohnt, vorher zu betrachten, bevor wir an diese ganzen Verletzungsgeschichten oder Veränderungsansprüche rangehen. Weil wenn wir das hören, du bist verletzt, du musst dich ändern, dein Charakter passt nicht alles, es schwingt für uns schon gleich wieder so ein bisschen so ein gewisser Leistungsdruck mit. So ein bisschen, was kommt jetzt und wo genüge ich denn schon wieder nicht? Was passt denn schon wieder nicht? Was muss ich denn noch machen? Und so weiter. Da kam mir ganz schnell so eine Geschichte, was ist denn das jetzt? Hier will da jemand mir ins Reindrehen und mir mal sagen, was... Ich merke, dass da Leute manchmal sehr, und auch berechtigterweise, da so sagen, Momente mal, also ganz so schnell, dass ich dir meine Probleme sage, oder ganz so schnell dich da ranzulassen an meine innersten Geschichten in meinem Herz. Und wir haben auch manch einer sagt auch, natürlich will ich das wissen und so weiter, aber das Theater spielen, um sich wirklich ranzulassen, haben wir ganz schön gelernt. Haben gelernt, gute Miene zu machen. Auch mitten in der Gemeinde. Alles ist super, wie geht denn das? Ja, prima, ganz ja, kein Problem. Und da ist mir persönlich in letzter Zeit etwas aufgefallen. Gott hat mir da was gezeigt, was auch mir persönlich sehr wichtig war. Und das hängt mit unserem Gottesbild und dem Thema Vaterschaft zusammen. Ich glaube, noch unter dieser Geschichte, bevor es erstmal daran geht, ey, komm, streck dich mal, hier muss mal was gehen, glaube ich, brauchen wir alle einen Zwischenschritt, und zwar diese Sicherheit, dass wir wissen, Gott ist unser liebender Vater, wir sind angenommen, er liebt uns und es ist erst einmal alles okay. Manche Dinge können wirklich nicht so bleiben, weil da sind schon Gemeinden auseinandergeflogen und sonst was. Es gibt Dinge, die können nicht bleiben, und auch um deinetwillen, um unseretwillen ist es gut, Heilung und Befreiung zu erfahren. Aber wir haben dort schon ein Problem, wenn wir dort ein falsches Gottesbild haben. Unser Gottesbild und das ganze Thema Vaterschaft. So, und zu diesen zwei Bausteinen kommen dann natürlich dann auch die Bibelstellen dazu. Und ich habe in meinem Leben und ich habe auch in der Gemeinde und auch in anderen Gemeinden feststellen müssen, dass uns an dieser Stelle uns fehlt wirklich Gottes Erkenntnis. Diese Geschichte, wie ist Gott wirklich? Kennen wir unseren Gott wirklich? Kennen wir unseren himmlischen Vater? Und Ich war erstaunt, als ich das, und wie gesagt, das habe ich zum ersten Mal in der Tiefe geforscht. Das ist nicht ein Thema, wo ich sage, da habe ich mich noch nie damit befasst. Und im Laufe der Lehre vielleicht erzähle ich noch das ein oder andere Zeugnis aus meinem Leben, dass ich echt ein Problem habe, auch mit dem Thema, oder ein Problem hatte, hoffe ich, mit dem Thema Vaterschaft. Und ich hatte ein Gottesbild, und ich denke, jeder von uns hat ein gewisses Gottesbild, hat ein Vaterbild, und es ist leider oftmals geprägt von dem, was wir irdisch erlebt haben. Und es ist oftmals nicht so stark geprägt wie, oder so gut geprägt aus dem Wort Gottes, wie es sein müsste. Ich war erstaunt, als ich mal nur das Wort Vater eingegeben habe. In meinem Bibelprogramm natürlich ist dann auch das alles mitgezählt, dass der Abraham der Vater von dem war und so weiter. Aber die Bibel hat in verschiedenen Übersetzungen, also die Übersetzung, die ich besitze, keine Bibel hat 100.000 Mal das Wort Vater verwendet. Beim Luther habe ich es bis 1.300 Mal gefunden und bis 1.000 und knapp 100 Mal in der Schlachter oder so. Ich schon alleine diese Tatsache dachte mir, oh, das Thema Vater, Vater sein, Gott unser Vater, uns sicher zu sein, eine sicher sein beim Vater, das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht sicher sind, dass Gott es gut mit uns meint, wenn wir nicht sicher sind, dass Gott uns in jedem Falle liebt, dann kann es sogar selbst zu den gut gemeinten Schritten, du brauchst Heilung und du brauchst Befreiung, schon die ersten Befindlichkeiten geben, wo die Leute sagen, nee, du machst dir kein Bild, was das für eine tiefe Verletzung ist, die ich habe. Und die haben mir Menschen zugeführt und da lasse ich zugefügt und da lasse ich auch keinen Mensch mehr an. Und unter Umständen, im ersten Nachdenken kann ich das auch verstehen. Aber aus Gottes Perspektive will Gott uns davon auch heilen, auch helfen und uns weiterbringen. Aber dazu brauchen wir ein ganz fundierte biblische Sichtweise, wie ist Gott und welche Gefühle hat mein himmlischer Vater für mich? Ich bin überzeugt, dass viele Menschen im Leib Christi die Liebe, die wirkliche Liebe Gottes noch nie richtig erlebt haben. Wir reden immer von der Liebe Gottes, wir reden vom lieben Gott, aber das ist, also ich habe gemerkt, dass mir eigentlich die Worte fehlen, um euch das richtig rüberzubringen, habe auf der anderen Seite wieder gemerkt, das musst du unbedingt bringen. Das musst du bringen, dass die Leute wissen, ich bin von meinem Vater im Himmel geliebt. Und es ist ein Stück möglicherweise nicht so sehr eine Lehre über eine Aufklärung, sondern mehr ein euch anzünden, ein euch anspornen. Wir müssen gemeinsam die Gegenwart Gottes, das Erleben haben, Gott zu erleben, dass er uns liebt, wie er uns liebt, eine persönliche Beziehung zu unserem Vater haben. Das wird existenziell sein für alles. Weil all das ist alles schön und richtig, aber das bringt auch große Belastungen mit sich. Es bringt Angriffe mit sich. Die Gemeinde ist nicht überall beliebt. Der Dienst, den du vielleicht mal tust, da wird nicht überall richtig sein. Da wird nicht überall begrüßt werden. Die Berufung, die du hast, da bist du vielleicht an manchen Stellen gar nicht mehr so glücklich, dass du die hast, sonst hätte ich nur eine andere und so weiter. Es gibt Dinge, wo du vielleicht Heilung brauchst oder anderen durch Heilung durchhelfen willst, wo du sagst, Herr, mir fehlt jede Art von Weisheit. Ich weiß nicht, was ich dem raten soll. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, wie ich da rauskomme, warum das immer wieder dasselbe ist. Es wird richtige Herausforderungen geben und da ist es existenziell zu sagen, ich weiß, dass ich geliebt werde. Ich weiß, dass Gott mich kennt und ich habe meinen Vater erkannt, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann. Und das ist nicht irgendein ferner, für mich nicht persönlich bekanntes Etwas, dem ich irgendwie gerecht werden muss, weil ich an die Gemeinde gehe und glaube. Sondern da gibt's eine persönliche Beziehung. Und dass Gott selber leidet unter der mangelnden Gotteserkenntnis, unter der Tatsache, dass wir ihn eigentlich nicht wirklich kennen. Ich habe das im Wort Gottes geforscht und war bewegt darüber, dass Gott traurig ist, dass wir ihn so verkennen. Also nicht erkennen, sondern verkennen. Und ich möchte da mal etwas herausnehmen, einmal aus dem Alten Testament, und dann gehe ich mit euch nochmal ins Neue Testament, wo ich sage, das Thema mit der Gotteserkenntnis, dass die nötig ist und dass es keine Gotteserkenntnis gibt, ist ein ganz alter Hut. Und ihr könnt mal notieren, ich lese das jetzt mal vor, braucht ihr nicht aufschlagen, könnt ihr zu Hause mal nachschlagen, damit es jetzt schneller geht. In Hosea, der Prophet Hosea, im 4. Kapitel, Vers 1, finden wir folgende Sache niedergeschrieben. Hosea sagt, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil keine Wahrheit und keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Lande, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Für mich war das erstaunlich, dass die Dinge Wahrheit, Liebe und Gotteserkenntnis auf eine Stufe gestellt wird und dass Gott sagt, das ist so, so wichtig. Das ist so, so wichtig, dass er mich erkennt. Und da habe ich mich echt gefragt, da geht es nicht um Dienst, nicht das Erste, worüber Gott sagt. Er schreibt hier nicht, also den Rechtsstreit, den ich mit meinen Bewohnern des Landes habe, ist, ihr seid viel zu schwach im Dienst. Und ihr seid nicht alle geheilt. Und eure Gemeinden sind nicht groß genug. Und in der Jüngerschaft fehlt die Wahrheit oder was weiß ich, oder da ist einer nicht offen genug. Gott sagt, die größte Not, die ich habe, meine Kinder, die ich gerettet habe durch mein Blut, die kennen mich gar nicht. Die wissen gar nicht, wie ich bin. Und wenn wir das ein bisschen wissen aus dem Wort Gottes, wie die Pharisäer gestritten haben mit Jesus und sagen, wir kennen den Vater, den Gesetzesgeber, und wir haben alles erforscht und jeden Buchstaben. Und Jesus schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ihr kennt meinen Vater nicht. Überhaupt nicht. Wisst ihr, wer Gott ist? Und die Propheten hatten das schon und haben gesagt, da gibt es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis. Und diese ganzen Worte Wahrheit, also wir haben ja im Deutschen hier Wahrheit, Liebe, und manchmal, mich stürzt manchmal ein bisschen, wenn zu oft immer mit der Liebe rumgewedelt wird, weil da kommen die Leute meistens immer nur auf Korinther 13 und müssen ja Hauptsache, wir sind lieb und so weiter. Also ich gehe jetzt nicht näher auf diesen Vers ein, aber auch in dieser Sache, dieses hebräische Wort Wahrheit, da ist vom Sinn her gemeint, was es nicht gibt. Festigkeit, also dieses Wort Wahrheit kann auch übersetzt werden, das heißt im Hebräischen Emet. Wenn es so ausgesprochen wird, ich habe das nie studiert, aber da gibt es Quellen, wo man das nachlesen kann. Es gibt keine Festigkeit, keine Zuverlässigkeit, keine Beständigkeit, Dauer, keine Treue, keine Wahrheit, das ist der eine Übersetzungsmöglichkeit, und keine Sicherheit. Das war erstaunlich. Was Gott sagt, was mir an meinem Volk fehlt, da gibt es keine Sicherheit. Die haben keine Sicherheit in mir. Jeder Wind der Leere bläst die um, jeder Angriff, jeder Hauch von Ablehnung oder jetzt bin ich mal nicht genannt worden und bei mir haben sie sich nicht bedankt. Da wurde in der Gemeinde, wurden alle Dienste bedankt und mein Dienst ist vergessen worden. Und da bin ich in der Tiefe aller Tiefen, weil wir das auf Menschen beziehen und Menschen, aber wir müssen das sehen, wie Gott uns sieht. Da muss Sicherheit da sein, dass ich sicher bin im Gott. Und das Thema Liebe kann auch das Wort Liebe kann auch übersetzt werden mit Güte, Gnade, Treue, Verbundenheit, Gemeinschaftspflicht und Liebe zu Gott. Also was da gemeint ist, nicht die Liebe, seid bitte lieb miteinander und aber die Liebe, da brauchen wir keine Geistesgaben, Hauptsache die Liebe. Wenn ich diese ganzen Diskussionen, da habe ich meine Mühe, wenn die Geschwister lieb zu sein. Es ist hier nicht die Liebe, dass ich lieb bin zu dir und dir nachher auch gute Nacht wünsche und alles ganz gut ist, sondern die Liebe zu Gott, das sagt Gott. Hier ist keine Sicherheit in meinem Volk, hier ist keine Liebe zu mir da und keine Gotteserkenntnis. Und Gotteserkenntnis ist vom Sinn her ein Bescheidwissen. Es gibt kein Bescheidwissen, es weiß keiner Bescheid über mich. Und das Interessante ist es noch, und da kommen wir jetzt so ein Stück, wie ich auch weiter will, in diese Lehre. Es geht hier um, keiner weiß über mich Bescheid. Und es gibt im Hebräischen verschiedene Worte für Bescheidwissen, also für irgendeine Information. Und dieses Wort, was hier benutzt ist, ist für erlernbares Wissen. Das ist interessant. Mich zu erkennen, sagt Gott in diesem Wort, ist erlernbar. Aber wir machen es nicht. Das ist nicht das Bescheidwissen über Gott. Also wenn mir da die große Erleuchtung vom Himmel mich nicht zufällig trifft, wenn ich am Sonntagmorgen in der Gemeinde sitze und mich das dann nicht erprügelt, dann kann ich auch nicht dafür, dass ich nicht weiß, wie Gott ist. Hier geht es um erlernbares Wissen. Wir können es erlernen. Wir können forschen. Wir können dem Heiligen, nicht den heiligen Dingen, sondern dem heiligen Gott, dem Heiligen nachjagen. Das sagt die Bibel, dazu fordert sie uns sogar auf. Dem Heiligen nachjagen. Und das ist alles ein Stein auf dem Fundament. Wir jagen erstmal dem Heiligen nach, bevor wir dem Dienst nachjagen und der Berufung und der 1000-Mann-Gemeinde oder was. Das ist alles schön, ich bin da total gar nicht dagegen. Will ich alles haben. Aber wenn das hier unten nicht passt, wenn da unser Gottesbild nicht passt, wenn da unser Vaterbild total verquer ist, wenn wir keine Gotteserkenntnis haben, wenn wir nicht Bescheid wissen und uns nicht Mühe geben, das zu erlernen, dann brauchen wir nicht weitermachen. Das ist so wichtig. Ich hatte das wohl jetzt die Tage, wo wir über Silvester oder wo wir so ein bisschen gesammelt haben in der Gemeinde, hatte ich den Satz schon mal gesagt, was uns so bewegt und alles. Ich sage das hier nochmal, weil das wirklich so reinpasst. Viele fangen in ihrer Nachfolge an, mit dem Wunsch, gefallen zu wollen. Wir sind zutiefst geprägt, gefallen zu wollen ist noch lieb ausgedrückt. Man kann auch sagen, ich muss genügen, ich muss funktionieren. Solche Dinge sind uns zutiefst eingepflanzt, von unserer Erziehung her und von allem. Und in der Gemeinde muss ich auch funktionieren, ich muss funktionieren. Ich muss in meine Berufung kommen, ich muss in meinen Dienst und ich darf kein Theater. Es muss gehen und ich will das ja auch. Die Angst. Da bin ich aber enttäuscht von dir. Dass das von dir kommt und dass du nicht mitgemacht hast, das enttäuscht mich aber sehr. Also von dir hätte ich das nicht gedacht, dass gerade du Nein sagst in all diese Sachen. Nee, das darf uns nicht passieren. Das riecht nach Ablehnung, das riecht nach nicht genügen können. Und so haben wir das zutiefst aufgesaugt. Wie muss ich mich benehmen? In der Gemeinschaft, in irgendwelchen Dingen, wo Anforderungen sind und am Ende auch in der Gemeinde, auch bei Gott. Ich will gefallen. Ich will mich beliebt machen. Aber der Wunsch, den wir eigentlich im Herzen tragen müssen, ist der Wunsch, ihn zu erkennen. Es ist wesentlich sinnvoller und wirkungsvoller und hilfreicher für unser Vorankommen im geistlichen Leben ist, der Wunsch, uns antreiben zu lassen, Vater, offenbare dich mir, zeig mich dir. Und nicht dieser Wunsch, ich muss gefallen. Also viele fangen an mit dem Wunsch, gefallen zu wollen und nicht mit dem Wunsch zu erkennen. Also ihn zu erkennen. Und ich komme jetzt auf die nächste, also das Thema berührt auch Jesus ganz sehr. Also jetzt will ich das Neue Testament heranziehen. Und für mich war das nie so präsent, bevor ich das mal wirklich geforscht habe, dass Jesus, dass eins der Grundkerndinge von Jesu Botschaft ist, den Vater zu erkennen. Und dass das ein fundamentaler Lehrinhalt von Jesus ist, den Vater zu erkennen. Er sagt selber von sich, ich bin gekommen, um dem Vater zu offenbaren. Und es kommt niemand zum Vater, außer durch mich. Ich muss das echt zugeben, das war für mich unterbelichtet, das Thema. Wie sehr das auch Jesus am Herzen liegt, zu sagen, ey, das geht darum, dass er den Vater erkennt, den liebenden Vater, der Wiederhersteller. Am Ende geht es um den Wiederhersteller aus dem Paradies. Das war das, was Gott geschaffen hat. Der hat nicht diese Erde geschaffen mit diesem Leistungsdruck und mit diesen 70, 80 Jahre und dann Staub zu Staub. Er hat geschaffen ein Gegenüber. Sein Adam ist da drinnen, ein Adam und Fleisch von Fleisch des Adams, eine Eva. Sagt, das ist mein Gegenüber, die ich liebe, mit denen ich Gemeinschaft habe, und die sind abends im Garten spazieren gegangen. Und Gott hat gesagt, wie war dein Tag heute, wie lief's, was hast du gemacht? Und diesen Gott, den wollte Jesus offenbaren, weil das ist alles, das war tausende von Jahren, war das verschütt gegangen. Da gab's Menschen, die Gott gar nicht kannten oder Gott nur als den Gesetzesgeber kannten. Und das versucht haben, peinlich genau einzuhalten. Und Jesus lehrt, dass die Erkenntnis des Vaters ein Fundament unseres Glaubens ist. Ne? Also wie gesagt, man kann das auch anders aufmalen, vielleicht könnte man das auch nochmal hier unten ins Fundament mit hineinnehmen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, vom Anliegen her versteht ihr, was ich meine, dass das, ja, das ist nicht, wir machen erstmal einen Dienst, wir bauen große Gemeinden und wir versuchen und dann irgendwann sagen, ja, wir könnten ja auch mal das Thema Vaterschaft beleuchten. Vaterschaft ist kein besonderes Spezialthema, was mal einer braucht oder einer nicht braucht. Und der Gemeinde ist das so ein bisschen dran und der anderen Gemeinde ist das nicht dran. Vaterschaft ist das, was für jeden dran ist. Zu wissen, wer ist mein Vater, wie kenne ich ihn, wie ist er aufgestellt. Und wir lesen mal gemeinsam im Johannes-Evangelium 14. Dort möchte ich mal Johannes 14, 1 bis 14 vorlesen und dann an diesem Text mal einige Kleinigkeiten, einige Erkenntnisse euch da weitergeben. So, Johannes Kapitel 14, ab Vers 1. Ich lese das erstmal in einem runter und dann gehen wir mal die Verse noch ein bisschen durch, was da Erstaunliches drinsteht. In diesem wertvollen Wort. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Für mich war dieses Kapitel oder diese Verse aus diesem Kapitel, das geht ja noch ein Stück weiter, nachdem ich das heute mehrfach gelesen habe, eine ganz neue Ausrichtung gekriegt, so würde ich es mal sagen. Ich kenne ein paar Verse ziemlich deutlich aus diesem, sind wir präsent aus diesem Kapitel. Weil irgendwie dachte ich, da geht es darum, dass wir die großen Werke tun, dass Jesus da ein Versprechen abgibt. Wir werden auch die großen Werke tun und das brauchen wir mal bestimmt. Also ich bin sehr froh, ich erkenne so langsam am Horizont, was meine Berufung und mein Dienst ist und dass dann Gott mir zusagt, dass Jesus mir zusagt, du wirst die Werke tun, die ich auch getan habe und noch größere. Und dass ich dann sage, naja, hoffentlich kriege ich dann alles zusammen, was ich da machen muss und das ist ein ganz schöner Druck und alles. Und da sagt er, na, du kannst bitten, was du willst und das gebe ich dir auch. Das war irgendwie für mich so, das waren für mich so diese Verse und ich glaube, das ist auch richtig. Ich glaube, das ist auch richtig. Wir sind unendlich reich im Herrn. Wir haben Autorität. Wir werden echt die Dinge tun, die Jesus auch getan hat und wir dürfen ihn bitten. Aber ich habe heute festgestellt, dass das eigentlich die Quintessenz aus den ersten 14 Versen für mich immer war. Und das ist ja schon nicht nichts und das ist nicht schlecht. Aber als ich das heute in Ruhe gelesen habe, dachte ich, Jesus geht's in diesem Vers um ganz was anderes. Dem geht's um völlig was anderes. Dem geht's nicht vordergründig darum, um die Werke. Dem geht's vordergründig darum zu sagen, Mensch, ihr seid meine engsten Vertrauten. Und schon ihr eiert rum und sagt, so richtig das mit dem Vater und mit dem Weg. Das ist schon nicht so richtig. Und das ist, da will ich irgendwie hoffen oder hab da auch gebetet, dass Gott da anfängt, unsere Herzen zu verändern. Das erste, womit dieses Kapitel anfängt, hat mich, hat für mich fast wie eine Parallele gegeben zu dem Vers, den ich euch vorhin aus dem Hosea gesagt habe. Euer Herz erschrecke nicht. Ja, das so, Ausrufezeichen. Euer Herz erschrecke nicht. Wir haben vor uns in Hosea gelesen, wo Gott über den Propheten ausrichten lässt, was mir fehlt, ist die Wahrheit, die Liebe und die Gotteserkenntnis. Und als wir dann mal diese hebräischen Worte durchgenommen haben, haben wir gemerkt, was fehlt, ist Sicherheit. Und ich glaube, dass im übertragenen Sinne oder dass Jesus sich da darauf bezieht, euer Herz erschrecke nicht. Das heißt, ihr könnt sicher sein. Wenn ihr den Vater kennt, könnt ihr sicher sein in allen Problemen, könnt ihr sicher sein in allen Herausforderungen, ob Krankheit oder keine Krankheit kommt, ob Geldnot oder keine Geldnot ist, ob ihr hoch angesehen oder wenig angesehen seid, ob ihr gerade gebraucht werdet oder ob ihr nicht gebraucht werdet. Euer Herz braucht nicht erschrecken. Wenn wir Gottes Erkenntnis haben, wenn wir den Vater erkennen, dann wird die Frucht aus dem Erkennen Gottes Sicherheit sein. Euer Herz erschrecke nicht. Das ist das Erste. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Dann sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und er geht hin, um diese Wohnungen für euch vorzubereiten. Also da gibt es etwas, wo ich sage, da gibt es eine Arbeit, die Jesus tut für dich. Jesus ist jetzt damit beschäftigt, damit du gut wohnen kannst beim Vater im Himmel. Also das hat für mich eine Dimension aufgeschlossen, dass Jesus, weil er ist offensichtlicherweise noch damit beschäftigt, diese Wohnstätte für uns zu bereiten, dann hat er gesagt, sobald ich fertig bin, komme ich wieder. Und da er noch nicht wiedergekommen ist, scheint er noch bei dieser Arbeit zu sein. Das ist für mich der logische Schluss aus diesem Bibelvers. Das heißt, das ist irgendwie mein Herz gefallen, da gibt es im Himmel eine Aktion, die findet statt wegen mir. Und da wird nicht das dran gebunden, wenn du deinen Dienst gut machst, wenn du deine Berufung findest, wenn du auch bis zum Ende in der Gemeinde aushältst, auch wenn sie dir dreimal den Stuhl verstellt haben oder dich irgendwie anders geärgert haben, dein goldenes Schild wieder abgeschraubt haben. Das steht nicht da drinnen. Wegen diesen Dingen, weil wir von Neuem geboren sind, weil wir gesagt haben, ich gehöre dir, ich will so leben, wie dein Wort das sagt, ich brauche deinen Geist. Weil du zu dieser Personengruppe gehörst, die das getan hat, ist Jesus für dich zurzeit im Himmel beschäftigt. Und wenn er fertig ist damit, kommt er und holt uns, damit wir wohnen können. Da war gesagt, ich werde an die holen, die alles richtig gemacht haben. Da holt die, die ihn kennen und die sich auf ihn verlassen und die von seiner Gnade leben. Die holt er. Für die sind die Wohnungen gemacht. Und warum? Weil Jesus sagt, ich habe den ultimativen Wohnort gefunden. Nämlich die Wohnung im Haus meines Vaters. Dort kann ich wohnen. Dort ist die Miete bezahlt, dort ist es warm, dort ist alles, dort wird saniert, dort ist alles köstlich. Und Jesus hat gesagt, wisst ihr, was ich mache? Ihr sollt auch dort wohnen. Ich weiß jetzt schon, wie das dort ist. Ich wusste das, wie es dort war und bin vielleicht schweren Herzens oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich werde Jesus mal fragen, wenn ich bei ihm bin, wie sich das angefühlt hat, aus dieser Wohnung auszuziehen und für 30 Jahre hierher zu ziehen, wo er wirklich vielleicht gedacht hat, das ist ein falscher Film. Also gemessen am Himmel, denke ich, willst du nie wieder auf der Erde wohnen, wenn du das einmal weißt. Ich vermute das nur, aber ich denke, das wird so sein. Und Jesus sagt, dort will ich, dass ihr auch seid, beim Vater. Da ist ein ganz, ganz tiefe Sehnsucht drinne. Ihr gehört zum Vater. Ihr gehört zum Vater. Ihr gehört nicht zuerst in ein funktionierendes Dienstgefüge, was anderen Dienstleistungen gibt. Das kommt alles dazu und das dürfen wir und das machen wir aus Freude, weil wir wollen, dass andere auch gerettet werden. Aber er hat gesagt, das allererste, ihr gehört zum Vater. Ihr gehört dorthin, wo ich jetzt schon wohne. Und dann kommt noch eine erstaunliche Geschichte, dass Jesus sagt, und Mensch, ich habe euch das doch alles erklärt und alles. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt auch den Weg, wie wir dorthin kommen. Jesus stellt eine ganz einfache Aussage zu seinen Jüngern und im Prinzip heute auch, ihr wisst, wo ich bin, wo ich jetzt hingehe, und ihr wisst auch, wie wir dorthin kommen. Offensichtlich stellt er da keine Zweifel dran. Das ist das Mindestmaß. Ihr wisst, dass ich, wo ich hingehe, in den Himmel, zu meinem Vater, und ihr wisst doch, wie er dorthin kommt. Und dann geht das so schön menschlich weiter. Und vielleicht wollte das Jesus an der Stelle ein bisschen provozieren. Vielleicht wollte er das irgendwie sagen, hey Freunde, das ist the basic. Das ist erstmal zum Vater, erstmal ankommen beim Vater, und von da aus werdet ihr Kraft empfangen und werdet auch hingehen in alle Welt. Das ist nicht, dass ich das nicht weiß und das nicht will. Und wir werden das. Und wir sind schon in ein paar Länder gekommen. Noch nicht allzu viele, aber ein paar Länder sind wir schon gekommen und ein paar Leute sind schon mitgekommen. Also es ist nicht so, dass wir das nicht wollen und das nicht sehen und das auch nicht auf dem Herzen hätten. Aber das geht vom Vater aus. Und Jesus, so fast so ein bisschen, ich will euch mal zeigen, also das ist so ein bisschen mein Standard. Das erste ist, ihr wisst den Weg, wie es zum Vater geht. Und dann bin ich fast ein bisschen froh, dass es den Thomas gab. Der nimmt hier in dieser Schilderung ein bisschen die negative Rolle ein. Später dann auch der Philippus ein bisschen, aber ich muss mal sagen, ich darf meine Nase nicht allzu hoch tragen gegenüber dem Thomas. Da hat er zumindest den Bums gehabt und hat gesagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wir kennen den Weg auch nicht. Und da hat sich ein bisschen was offenbart, wie es oftmals um uns steht. Und ich denke, wenn du nur in christlichen Kreisen, gar nicht bei Gottlosen, in christlichen Kreisen rumgehst und sagst, weißt du, wo Jesus ist, weißt du, wie er dorthin gekommen ist und weißt du, wie du auch dorthin kommst, weißt du, was dein Weg ist, den du gehen sollst. Ich glaube, viele Leute heißen heute auch Thomas. Die würden die gleiche Antwort geben. Ich weiß nicht, wo du bist und ich weiß auch nicht, wie ich dorthin komme. Und Jesus, ich springe da noch ein bisschen vor in meinem Konzept, dass Jesus spricht dann später sehr stark davon, dass wir in einem Joch mit ihm gehen sollen, dass wir nah an Jesus bleiben sollen, damit er uns den Vater zeigen kann. Also nah an Jesus werden wir den Vater sehen. Es ist interessant, dass Jesus im Vers 7 noch ein Problem aufzeigt, dass er sagt, wenn wir den Vater nicht kennen, dann kennen wir eigentlich auch nicht Jesus richtig. Also wir können Jesus und den Vater nicht auseinandernehmen. Und das zeigt mir eigentlich, dass es, wir können eigentlich am Ende gar nichts auseinandernehmen. Wir können entweder das Wort Gottes, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, seine Gemeinde, seine Pläne, entweder in einem Gesamtpaket ihm folgen oder wir können es gesamt lassen. Ich glaube, davon bin ich überzeugt. Also Jesus stellt das in so einem engen Zusammenhang, dass er also mal ganz ehrlich gesagt, wenn ihr den Vater nicht kennt, dann kennt er auch mich nicht. Weil wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr wissen, wie nah ich am Vater bin und dass es sich lohnt, nah am Vater zu sein. Ich glaube, dass es an dieser Stelle ganz stark wird und es gibt auch noch andere Dinge. Wir könnten dann auch im Johannes 17 das lesen, wie er betet für seine Jünger, wo er will, dass sie beim Vater sind. Das sind auch ganz, ganz starke Gebete, wo er das immer wieder betont und wo ich merke, dass Jesus das auf dem Herzen gebrannt hat, dass wir den Vater kennen als einen liebenden Vater, als einen Vater, der uns stark macht, der uns unvoreingenommen in seiner Gegenwart sein lässt. Johannes 17, Vers 3 steht eigentlich die Kernaussage, was eigentlich das ewige Leben ist. Johannes 17, Vers 3 habe ich mal bei mir ganz dick unterstrichen. Das ist aber das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Einen guten Dienst zu machen. Treu in der Gemeinde zu sein. Offen zu sein in Jüngerschaft. Befreiung erlebt zu haben. Was ist das ewige Leben? Nicht einmal die Wassertaufe ist das ewige Leben. Oder die neue Geburt ist das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Und Jesus macht es uns leicht. Das ist das ewige Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also wenn ich das so lese und auch so mir quasi selber zuhöre, merke ich, wie dünn das eigentlich ist, euch zu erklären, wie wichtig das ist, Gott zu erkennen. Das ist etwas, ihr müsst dort eine Erfahrung machen. Ihr müsst dem nachjagen und eine Erfahrung machen. Und nicht Ruhe geben, bevor er sagt, Herr, ich will dich sehen. Ich kenne ein paar alte Propheten, die haben gesagt, ich will dich sehen, ich muss das unbedingt mal haben. Und Jesus hat gesagt, und Gott hat gesagt, das kann ich nicht bringen hier auf der Erde, da gehst du drauf. Aber trotzdem hatten die diesen Eifer zu sagen, Herr, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Und das gibt uns eine innere Sicherheit, eine innere, da wird auf einmal alles andere klein. Ich meine, manche Dinge werden immer so groß bei uns. Meine Fähigkeit und meine Vergangenheit und mein das und mein jenes und mein Konto und meine Ehe und meine Kinder. Und da gibt's so viele Dinge, die immer wieder so groß werden. Und im Lichte von Jesus, in seiner Gegenwart, werden wir sehen, dass alles lösbar ist. Dass alles schaffbar ist. Da gibt's keine Krankheit, kein Kontostand, kein Arbeitsvertrag oder keinen, ja, vielleicht noch nicht mal einen Ältesten, der mir Riesenprobleme macht oder alles. Gibt's ja auch in der Gemeinde Sorgen und auch vielleicht auch geistlicher Missbrauch und alles. Im Licht von Jesus bist du sicher. Wenn du sagst, mit dir, Jesus, bin ich in der Gegenwart des Vaters. Das ist das ewige Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es dreht sich darum, in unserer Nachfolge, hier unten in der Basis, dreht sich darum, ob ich eine persönliche Beziehung zu meinem himmlischen Vater habe. Und da geht es um dich selbst. Es gibt später Dinge, da geht es auch um andere. Ich hatte die Bibelstelle schon genannt, einer trage des anderen Last, oder jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, und so weiter. Oder ihr seid alle Glieder am Leib, und jeder Einzelne zu einer besonderen Funktion. Das ist auch für andere gedacht und das hat seinen Platz im Reich Gottes und darf nicht vernachlässigt werden. Aber ich merke manchmal, dass Leute ausbrennen und besonders, ja, mir fällt da jetzt so spontan ein, diese Person des zweiten Sohnes, von dem verlorenen Sohn. Also der verlorene Sohn, der da fortmacht, das wollen wir ja gar nicht sein. Ne? Wir wollen ja gut sein und also das Erbe verprassen und dann zurückkommen. Und na, das soll uns doch bitte erspart bleiben. Wir finden, dass es schon okay ist, dieser zweite Sohn beim Vater. Und wir dienen ihm, wir lieben ihn, wir sind bei ihm. Und tief im Herzen kannte dieser Sohn seinen Vater nicht. Als er mitbekommen hat, nach getaner Arbeit, noch im Blaumann oder was weiß ich, was da anhatte, hört das Feiern, hört die Kapelle, fragt, was dort los ist und erfährt, dass das beste Lebensmittel, der beste Lebensmittelvorrat im Haus verbraten wurde, im wirklichsten Sinne, für diesen Charlatan. Da war er satt. Da war er satt. Da hat er gesagt, ich mach alles für dich. Ich mach alles für dich. Ich streng mich jeden Tag an. Das wird ja aufgenommen. Und das ist der Dank. Das zeigt zutiefst, dass er seinen Vater nicht gekannt hat. Dass er eine Dienstbeziehung zu seinem Vater hatte und keine Liebesbeziehung. Da war sich überhaupt nicht bewusst. Willst du feiern? Dann hol doch was aus dem Stall. Was? Das Kalb? Das hätte schon längst geschlachtet sein können. Hätten wir das nächste gemästet. Ich glaube, das wäre die Antwort gewesen. Du hast es nicht gebraucht, dann habe ich das. Was denkst du, was ich jetzt mache? Jetzt tue ich das nächste mästen. Dann denkst du, ich bleibe jetzt den Rest des Lebens ohne gemästetes Kalb. Kommt das nächste ins Stall, damit wir in ein paar Wochen wieder was zu essen haben. Das hat er dem größeren Sohn, dem älteren Sohn genauso gesagt. So, willst du feiern, dann nimm's doch. Dann tust du doch braten und stellst dir Neues ein. Und sagst den Knechten Bescheid, die sollen es gut füttern. Das hätte Gott gesagt. Davon bin ich überzeugt. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, von dieser Message, von diesem Charakter Gottes her, das hat er gemacht. Und der älteste Sohn, das war so traurig. Ich habe einen Satz gefunden, den möchte ich euch vorlesen, wo ich denke, das ist echt wichtig, dass das Leben, unser geistliches Leben besteht darin, dass ein guter himmlischer Vater sich Söhne und Töchter zur ewigen Gemeinschaft mit sich erzieht. Ich denke, das ist der Kernpunkt Gottes. Er verwendet unser Leben hier dazu, dass unser lieber himmlischer Vater verwendet unser Leben dazu, sich Söhne und Töchter zur ewigen Gemeinschaft zu erziehen. Dass wir denn nicht eines Tages mal vor Gott stehen und sagen, ich habe mir so eine Mühe gegeben, ich habe mich so angestrengt, ich habe auf alles verzichtet. Ich hätte Karriere machen können, ich hätte das und ich hätte jenes. Und dann habe ich das gemacht und was ist der Lohn dafür? Sondern sagt, Mensch, ich gebe euch alles. Alles, was mein ist, ist dein. Das sagt Gott. Und er möchte Söhne und Töchter zur ewigen Gemeinschaft, weil Gemeinde wird aufhören. Berufung wird aufhören, der Dienst geht zu Ende, Jüngerschaft wird nicht mehr da sein. Aber was wir mitnehmen in die Ewigkeit, was wir mitnehmen, ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Das haben wir ewig. Und warum sollten wir jetzt nicht ein Augenmerk darauf legen, dass wir wissen, von was wir reden? Eine Gemeinschaft mit meinem Papa, der mich lieb hat und der mich nicht enttäuscht. Ja, wir hatten gesagt, bei dem Thema neue Geburt hatten wir an einigen Bibelstellen herausgestellt, zum Beispiel, dass wir unser seelisches Eigenleben aufgeben. Dass wir sagen, mein Ich ist gestorben und das Wort Gottes, das, was Gott sagt, das ist für mich jetzt Priorität. Und ich möchte das noch einmal unterstreichen. Das seelische Eigenleben aufgeben, ich denke, ist ein Schlüssel und was Wichtiges für unsere Nachfolge. Aber ich möchte auch sagen, das ist nicht so einfach. Warum? Weil ich glaube, es macht uns verletzlich. Kontrolle aufzugeben, mein Selbstbestimmungsrecht aufzugeben, macht uns verletzlich. Und das ist ein Gefühl, ein Lebensgefühl, verletzlich keine Kontrolle zu haben, macht uns unsicher. Und ich glaube, das ist nicht das, was Gott möchte. Was Gott sagt, wenn er da sagt, wer sein seelisches Eigenleben erhalten will, wird es verlieren, Wer es aber verliert um meinetwillen, wird es erhalten. Ich glaube, dass Gott uns eine, wenn unsere menschliche Sicherheit, unser Eigenleben, unser Eigenwillen, wenn wir ihn dahin geben, freiwillig aufgeben, glaube ich, bietet uns Gott etwas an, was wir unbedingt annehmen müssen, sonst werden wir an dieser Stelle stranden. Sonst werden wir an dieser Stelle Angst haben, dass irgendwas passiert, was wir nicht mal unter Kontrolle haben, wo Fremdbestimmung oder irgendwas rankommt. Und ich glaube, was er uns da anbietet, ist seine Vaterschaft. Das zu entdecken, dass wir sicher sind im Vater. Wir können nicht weiterleben mit unserem seelischen Eigenleben. Und Menschen, die in der Tiefe ihr seelisches Eigenleben, ihren Ego, ihren Ich will nicht aufgegeben haben, die sind inkompatibel, also nicht einbaubar in eine Gemeinde. Es ist so. Menschen mit ihrem Eigensinn, mit ihrem Eigenwillen und mit einer Sturheit und Unbelehrbarkeit sind nicht einbaubar in eine Gemeinde. Aber Gott will nicht irgendwie uns nur gehörig machen, sondern Gott will sagen, wenn du das abgibst, dann sagst du, ich vertraue dir, deinem Wort, und ich vertraue dir, dass du gute Wege mit mir gehst, dass du mich schützt, dass du mich bewahrst, dass du mich versorgst, dass du mich heilst, dass du mir Kraft gibst, dass du mir Freude gibst. Das alles kommt von dir und ich glaube, dass ich das bei dir und nur bei dir haben kann. Und ich glaube, wenn wir nicht durchbrechen zu einem sicheren Verhältnis zu unserem Vater, werden wir mit den Dingen, die in Zukunft auf uns zukommen, Probleme haben. Wir werden im Laufe unseres Lebens immer wieder zurückgreifen müssen, zu sagen, und dort, dennoch, du bist da. Dennoch, ich habe dich. Dennoch, du schützt mich. Du versorgst mich. Du passt auf mich auf. Weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel das Thema Heilung oder Befreiung ansehen, kann es passieren, dass wir Heilung trotz Gebet nicht gleich empfangen. Also ich habe das schon erlebt. Wir haben schon für Kranke gebetet und es ist nicht besser geworden. Und wenn du da nicht weißt, dass trotzdem Gott da ist, dass trotzdem sorgt und denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, wenn du das nicht weißt, wird dir ausbleibende Heilung oder ausbleibende Befreiung ganz schnell, wird der Teufel sagen, das ist dein Unglaube. Das ist dein Unglaube, du hast es nicht geschafft. Du hast bestimmt nicht genug Bibel gelesen. Und hast du das, du hast es gar nicht verdient, die Heilung. Nun guck doch mal an, wie viel hast denn du gemacht? Du hast es gar nicht verdient. Und du sagst, nein, Heilung kommt nicht auf Verdienst, sondern Heilung kommt von meinem Vater, weil er mich liebt. Und die kommt oder die kommt nicht, ich liebe ihn trotzdem und er liebt mich. Das muss das Fundament ganz unten drinne sein. Nehmen wir was anderes. Nehmen wir das ganze Thema Gemeinde oder Jüngerschaft, wo wir gesagt haben, da dreht es sich um Offenheit, da dreht es sich um Charakterveränderung. Wenn wir nicht wissen, dass wir in Gottes Hand sind, dass mein Vater das zulässt, weil er mich entlasten will mit irgendwelchen Dingen, wo ich eben meine Defizite habe. Wenn ich das nicht ganz genau weiß, dann wird Jüngerschaft für mich zur Bedrohung. Weil ich dann nicht weiß, wer will mir alles ins Leben reden und wie und meint die das gut mit mir? Ich muss wissen, Gott meint es gut mit mir. Und er wird es nicht zulassen, dass was Böses passiert. Also das muss eine tiefe Basis sein in unserem Leben. Oder nehmen wir das Letzte hier oben, Berufung oder Dienst. Wenn ich nicht genau weiß, alle meine Kraft kommt vom Vater, alle meine Fähigkeit kommt vom Vater, dann kann das ganz schnell passieren, dass das hier oben zur Belastung wird. Dass ich mir die Schweißperlen von der Stirne wisch und sage, oh, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll und die in der Gemeinde wohl noch immer mehr. Ja, aber wenn ich es nicht mache, dann komme ich vielleicht nicht in den Himmel oder was weiß ich. Da auf einmal wird es ganz komisch. Und da stöhnst du über jeden Termin und sagst, boah, die Ältesten, die müssen doch, ja, die sind ja vollzeitlich, die machen einen Termin nach dem anderen, aber ich muss ja mal arbeiten gehen. Das liegt daran, wo ist meine Ruhe? Wo ist mein Frieden? Wo sind meine Auszeiten mit dem Herrn? Der mich stark macht für jede Art von Dienst. Wenn ich das nicht habe, wirst du nicht lange dienen. Oder es winkt der nächste Burnout. Oder du gehst in eine andere Gemeinde oder was weiß ich. Das hier unten brauchst du. mein Vater wird nichts zulassen, was über meine Kraft geht. Wir müssen uns sicher sein, dass unser himmlischer Vater zu uns ein uneingeschränktes Ja hat. Also das ist für mich eigentlich die Endaussage und die Kernaussage, die ich euch heute mit auf den Weg geben möchte und mit der ich jetzt auch mal das bis hierher beschließe. Ich möchte euch noch ein paar Bibelstellen mitgeben, um das zu unterstreichen, dass unser liebender Vater im Himmel, mein liebender Vater im Himmel, hat ein uneingeschränktes Ja zu uns. Denn was noch sehr interessant ist, was man sich noch anschauen müsste, was dort ganz stark mit reinspielt, sind natürlich unsere Erfahrungen mit unseren irdischen Eltern, mit unseren irdischen Erfahrungen, Vater, Mutter, was haben wir erlebt, was sind wir selber für Vater und Mutter gewesen, welchen Rückschluss gibt es auf das Gottesbild, und das sollte für mich eigentlich so ein bisschen die Startrampe sein in diese Sache, wo brauche ich denn mal Befreiung, wo brauche ich Heilung, wo muss Vergebung rein in mein Leben. Aber das wollte ich gern ausgehen von diesem Vaterbild, zu sagen, durch meine Entscheidungen, die hier unten im Fundament sind, ist das Nächste, ich bin sicher beim Vater und weiß, mein Vater, egal was noch zu tun ist, egal was noch zu bewerkstelligen ist oder was noch zu leisten ist, es gibt ein uneingeschränktes Ja meines himmlischen Vaters zu mir. 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also mal nur diesen Teil aus diesem Vers. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir heißen Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes. Und im Vers 2 heißt es dann, Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder. Und wir sind nicht nur irgendwie notgedrungen, sondern wir sind Kinder, wie sich Eltern auf ihr Wunschkind freuen. Solche Kinder sind wir beim Herrn. Ich wollte dich. Ich habe dich gezeugt. Ich wollte dich. Das ist so eine Freude. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Dieser gleiche Vers, 1. Johannesbrief 3, 1 und 2, nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Also das ist irgendwie das, was mir auf dem Herzen ist, dass ihr das ein Stück, dass es ein Stück in euer Herz fällt, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Oder anders übersetzt, Kinder Gottes nennt er uns. Also das finde ich noch besser. Also diese Passage, guckt euch das doch mal in Ruhe an, wie groß die Liebe ist, die Gott uns erwiesen hat. Kinder Gottes nennt er uns. Du, ich, jeder von euch, ihr seid das Kind Gottes. Und ich glaube, das ist ein Vater, der das überall hingehen, seine Kinder verteidigen. Also ich kenne das ein bisschen von mir, also wenn es in der Schule Trappel gab oder wenn irgendwas war, da bin ich hin als Vater. Da habe ich nicht meine Frau gehen lassen, sondern ich bin der Vater. Und wenn es irgendwas gibt zum Verteidigen, hallo, auf meine Kinder lasse ich nichts kommen. Und das habe ich mir einfach nicht nehmen lassen. Also hallo, also wenn, entweder oder. Also hier, das, und ich glaube, und um vieles mehr wird Gott sein. Ich meine, ich kann das nur in reiner menschlicher Fähigkeit habe ich das irgendwie versucht. Aber Gott sagt, ihr seid meine Kinder. Und dann kommt, komme, und wir sind es tatsächlich. Da kommt manchmal so, ja, die anderen vielleicht, oder diejenigen, oder der, oder die, aber ich doch nicht. Du bist, dich nennt Gott sein Kind, und du bist es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Vers 2, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Also das ist wie ich muss das nochmal, das hat er immer gerade geschrieben in dem ersten Vers, dann noch einmal, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute, finde ich stark. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Ich finde die NGI an manchen Passagen, finde ich kernisch. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Amen.